Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatsache über Menschen und Morde. Wir sind Selina Stolze und Mike Mattis. Wenn ihr uns jetzt erst gefunden habt, das ist die dritte Folge Tatsache. Wenn ihr mögt, dann hört gerne nachträglich nochmal rein in unsere erste Doppelfolge. Würde uns sehr freuen. Heute sprechen wir über einen Fall, der ein bisschen länger zurückliegt. Einen Fall, der allerdings sehr, sehr hohe Wellen geschlagen hat. Viele Medien haben drüber gesprochen und vor Ort in Euskirchen wird heute noch drüber geredet. Unter anderem hat dieser Fall auch dazu beigetragen, dass die Sicherheit vor Gerichten verbessert worden ist. Da sprechen wir heute ganz ausführlich drüber. Es geht um den Amoklauf am Amtsgericht Euskirchen im März 94.
Ganz genau. Und es gibt kein Gerichtsurteil in diesem Fall, denn wie bei den meisten Amokläufen oder Attentaten hat der Täter sich umgebracht. Ergo, es gab auch keinen Prozess. Es gibt aber eine Akte, die liegt bei der Staatsanwaltschaft Bonn, denn natürlich wurde der Tatort untersucht und auch Zeugenaussagen aufgenommen, um zu rekonstruieren, was passiert ist. Selbst reingucken konnte ich leider nicht, aber Staatsanwalt Martin Kriebisch, der hat die Akte für mich rausgekramt und noch versucht, ein paar letzte Fragen zu beantworten. Wobei, Spoiler, für mich ist dennoch viel in diesem Fall offen geblieben. Außerdem habe ich mich mit Roger Kart zum Interview getroffen in Euskirchen und zwar am Tatort. Er war damals Polizeiobermeister und dort Minuten kurz bevor und nachdem die Tat verübt wurde. Er hat mir dann erzählt, wie er den Tag erlebt hat und an was er sich sonst noch so erinnert. Und dem Justizministerium NRW habe ich, um das Ganze jetzt nochmal rund zu machen, auch meine Fragen geschickt, dazu aber dann später mehr. Ich wollte eben so viele Quellen zusammentragen wie möglich und so viele Zeugen sprechen wie möglich. So viele sind es ja nach über 30 Jahren nicht mehr. Manche Zeugen sind nicht mehr erreichbar für mich gewesen. Manche wollten auch einfach nicht mehr über die Geschehnisse sprechen, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Ne?
Absolut nachvollziehbar, klar. Gerade nach so einem traumatischen Ereignis ist es ja einfach so, dass viele dann einfach irgendwann mit der Zeit sagen, da ist jetzt gut, da mache ich einen Strich drunter und vollkommen klar. Aber trotzdem finde ich es wahnsinnig wichtig, dass wir nochmal drüber sprechen, einfach weil dieser Fall zeigt, dass sich unter anderem auch dadurch was verändert hat.
Und auch wenn ich jetzt nicht jeden sprechen konnte, haben wir ja doch genügend Informationen, Material zusammengetragen. Es gibt auch etliche Medienberichte über den Fall und auch Podcasts. Deswegen sollen wir einfach mal starten?
Auf jeden Fall.
Alles klar. Dann wir fangen jetzt einfach mal ganz, ganz vorne an. Ein Mann muss vor Gericht erscheinen. Es ist Mittwoch, der 9. März 1994. Erwin M. hat einen Strafbefehl und eine Zahlung von 4.000 D-Mark abgelehnt. Dazu wurde er verurteilt, weil er seine Freundin verprügelt haben soll. Es geht also um schwere Körperverletzung. Zur Erklärung jetzt zwischendurch, ein Strafbefehl ist eine gerichtliche Entscheidung auf dem Papier, also ohne mündliche Verhandlung. Den kann das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft bei einfacheren Fällen erlassen, damit Verfahren schneller erledigt werden. Der Beschuldigte, der kann dann aber innerhalb von 2 Wochen Einspruch gegen so einen Strafbefehl einlegen und genau das hat Erwin M. eben gemacht. Das heißt, er hätte die Geldstrafe ja jetzt auch einfach akzeptieren können, dann wäre die Sache durch gewesen. Der Strafbefehl hätte dann wie ein Urteil gegolten und es hätte keine öffentliche Verhandlung mehr gegeben. Stattdessen sitzt Erwin jetzt eben im Gerichtssaal. Um schon mal einen Eindruck davon zu geben, was das für eine Örtlichkeit war, dieser Gerichtssaal, der befindet sich wegen Bauarbeiten nicht in diesem großen Amtsgerichtsgebäude in Euskirchen an der Ecke Kölner Straße-Oststraße, sondern gegenüber, auf der anderen Straßenseite der Oststraße. Das ist ein 4-stöckiges Gebäude, das aussieht wie ein Wohnhaus, das offensichtlich auch heute noch als Büro- und Praxisgebäude genutzt wird. Damals zog das Amtsgericht eben dort vorübergehend ein.
Kurze Zwischenfrage an der Stelle. Durch den Umzug, durch den Umbau, hat das irgendwelche sicherheitsrelevanten Konsequenzen gehabt? Ist da irgendwie was anders gelaufen als vorher? Kannst du da was zu sagen?
Also ich habe konkret sowohl beim Amtsgericht als auch bei meinen Gesprächspartnern nachgefragt, wie sie das erinnern. Aber sie konnten sich ehrlich gesagt nicht wirklich erinnern, ob es am Amtsgericht selbst, am Hauptgebäude, Sicherheitsvorkehrungen gegeben hat, damals schon, wie wir sie heute kennen. Also Scanner oder Metalldetektoren oder was auch immer. Die waren sich nicht mehr so ganz sicher, ob das damals im Hauptgebäude schon war oder auch noch nicht. Damals waren die Zeiten doch noch andere, was die Sicherheit an Gerichten angeht. Da gehen wir dann aber später nochmal drauf ein.
Ja, absolut. Also, dass das natürlich nicht so ist wie heute, wo du wirklich komplett durchleuchtet wirst, das ist natürlich klar. Es ist ja auch in den 80ern immer mal wieder vorgekommen, beispielsweise, dass Menschen, ich erinnere da an den Fall Bachmeier, die mit einer Pistole in den Gerichtssaal gegangen ist, das ist damals ja offensichtlich immer mal wieder kein Problem gewesen. Und im Laufe der Zeit hat sich das Ganze natürlich dahingehend entwickelt, dass du wirklich heute komplett durchleuchtet wirst und ich will nicht sagen, mit Sicherheit nichts mehr ins Gericht bekommst, was irgendwie Schusswaffe oder Sprengstoff oder weiß der Geier was ist, aber letzten Endes, dass es einfach wahnsinnig schwer geworden ist.
Das ist mittlerweile besser geworden, auf jeden Fall. Aber damals sah das Ganze eben noch anders aus und ja, vor allem eben auch in diesem Provisorium. Ne? Also dort erinnert sich zumindest mein Gesprächspartner daran, Roger Kart, dass er da ein- und ausgegangen ist einfach und kann sich jetzt nicht daran erinnern, dass dort irgendwelche Überprüfungen stattgefunden hätten.
Wobei man natürlich an der Stelle dann auch einfach noch sagen muss, es ist ein Amtsgericht, ne? Also da werden keine schweren Fälle wie Mord oder Totschlag oder weiß der Geier was verhandelt, sondern da geht's dann eher um, ja.
Wobei, das war auch mein erster Gedanke und Roger korrigierte mich direkt, weil, ja, das ist richtig, es geht da jetzt nicht um Mordfälle, ne? Das wird ja meistens an Landgerichten verhandelt. Aber zivilrechtliche Geschichten können genauso hitzig werden. Da geht es dann zum Beispiel um Verkehrsunfallflucht, unter anderem zum Beispiel.
Ja, dass die Stimmung da möglicherweise extrem aufgeladen ist, weil da einfach auch Emotionen, möglicherweise auch empfindliche Geldstrafen hinterstecken, das ist natürlich mal vollkommen klar. Aber ich hätte jetzt einfach aufgrund meiner Erfahrung unterstellt, ohne das jetzt gerade konkret belegen zu können in diesem Moment, dass die Sicherheitsvorkehrungen an Amtsgerichten nicht so gewesen sind wie an Landgerichten beispielsweise.
Das wird damals so gewesen sein.
Nehme ich jetzt einfach mal an.
Gehe ich mal von aus, dass die Landgerichte zumindest die ersten mitunter waren, die strengere Vorkehrungen installiert haben. Mhm. Wir sind jetzt jedenfalls in diesem Provisorium, in diesem Büro- und Praxisgebäude, in dem der Gerichtssaal des Amtsgerichts ist. Und da im Flur wartet 1994 auch Roger Kart, damals 30 Jahre alt, Familienvater und junger Polizeiobermeister im Wach- und Wechseldienst, also im normalen Streifendienst. Roger und ein Kollege sollen als Zeugen da aussagen zu einer Verkehrsunfallflucht nach der Verhandlung, die jetzt gerade läuft. Die verzögert sich aber offensichtlich, was Roger in dem Moment noch nicht mitbekommt. Es scheint im Gerichtssaal ziemlich hitzig zuzugehen. Erwin Ems Verteidiger soll letztlich sogar sein Mandat niedergelegt haben und gegangen sein. Und dann gibt es eine kurze Unterbrechung. Roger geht also in den Raum.
Der Amokläufer hatte alleine auf seinem Anklagebänkchen gesessen, soweit ich mich dran erinnern kann. Und ich sah noch Papierschnipsel auf dem Tisch. Und er selber hatte irgendwie so Stroh, irgendwas um den Hals. Irgendwas habe ich in der Nase, auch wie er angezogen war, ganz eigenartig. Und ich sprach dann mit dem vorsitzenden Richter, ob mein Kollege und ich nicht so lange, bis dann der Termin hier fertig ist, dass wir dann von der Wache rüberkommen. Hat er gesagt, ja, klar, ich rufe euch an. Und das war dann mein Glück. Und dann habe ich den Gerichtssaal wieder verlassen.
Das heißt also, Roger Kart ist schon im Gerichtssaal, während noch die Verhandlung vor der Verhandlung läuft, in der er seine Zeugenaussage machen soll.
Richtig. Sie kennen offensichtlich den Richter zumindest mal flüchtig und haben eben darum gebeten, doch Bescheid zu bekommen, wenn ihre Verhandlung dann startet, weil es sich doch sehr verzögert hat und sie jetzt dort nicht so lange warten wollten. Sie haben sicherlich auf der Wache noch andere Dinge zu tun gehabt und dann hat er die Unterbrechung eben genutzt und ist dort eben auch dem späteren Amokläufer begegnet. Die Kreispolizei, die ist auch gar nicht so weit weg, deswegen konnte Roger das auch machen, keine 200 Meter vom Amtsgericht etwa, wenn man bei Google Maps mal so guckt, also einmal ums Eck. Und Roger ist sich auch sicher, hätten sie diese Chance nicht genutzt, dann wären sie auch getötet worden. Aber sie gehen eben, nur Minuten vor der Tat. Eine Sache, die bedauert Roger aber ziemlich, hat er mir erzählt. Da saß nämlich ein Zeuge vor dem Gerichtssaal. Der Mann sollte im selben Verfahren wie er aussagen, also nach der Verhandlung. Und mit dem hat er sich kurz ausgetauscht.
Da saß ganz vorne am Ende des Flurs und so, ach, ja so und so, Sie sind ja auch gleich, wir sehen uns ja dann gleich noch. Ja, ja, bis gleich dann. Und dann habe ich mir keine Gedanken. Ich bin rübergegangen und dann sagte ich, wir gehen mal noch einen Kaffee trinken, wir müssen noch ein paar Sachen erledigen, sagte ich noch zu dem Zeugen. Und ich meine, er hätte dann noch zu ihm gesagt, ah, ihr habt das gut, ihr Beamten, so dieses, das Typische halt, ihr Beamten habt das gut. Ja, gut, ja, wir müssen aber auch noch was tun. Und dann haben wir das Gericht oder das Gebäude verlassen und dann, wie gesagt, 10 Minuten später kam es ja dann zu dem Vorfall. Und das ist so das, was, das ist wirklich bei mir immer noch drin, weil dieser Mensch, der hat ja wirklich keinem was getan, ne, und sitzt einfach nur da und kommt seiner Bürgerpflicht nahe und möchte als Zeuge fungieren in unserem Sinne und wird dann von diesem Amokläufer einfach so erschossen. Das ist, dachte ich, Mensch, das hättest du doch einfach heute, ich glaube, mit meiner Lebenserfahrung als Polizist, so mit 60-jähriger Polizist heute, hätte ich dem so, komm sogar mit, gehen Sie mit einen Kaffee trinken. Und, aber ich war noch jung, ich war erst, glaube ich, 2 Jahre hier in dieser Behörde. Man ist noch nicht so, ja, man ist noch nicht so locker in den Abläufen, in den dienstlichen Abläufen. Man ist noch nicht so bekannt. Heute ist das gar kein Problem, wenn ich einen Bürger oder so einfach mal mitnehme auf die Polizeiwache und den da einlade, trinken einen Kaffee, ein Bürgergespräch halten. Das, was eigentlich auch zu unserer Arbeit gehört. Aber ich bin damals leider nicht auf die Idee gekommen. Und das ist auch sowas, da mache ich mir heute sogar noch Gedanken drüber. Hätte ich den Herrn mitgenommen auf die Wache und hätte gesagt, kommen Sie mit, der Richter ruft uns, Sie sind ja in unserem Verfahren, gehen Sie mit uns einen Kaffee trinken. Wobei das jetzt nicht üblich gewesen wäre, ne? Da mache ich mir ab und zu mal Gedanken, dann hätte er das auch überlebt, ne? Aber der hat vorne am Ausgang des Flurs gesessen und den hat der Täter sofort mit einem Kopfschuss getötet, ohne zu zucken.
Boah, ist das bitter.
Aber zu diesem Zeitpunkt, an dem wir jetzt gerade sind, die Situation kurz vor dem Amoklauf, das hätte ja keiner ahnen können.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber in der Rückschau alleine die Tatsache, dass er sich da heute noch Gedanken drüber macht, hätte ich diesen Menschen retten können? Boah, das finde ich ganz, ganz hart.
Das ist hart, ja. Denn dieser eine Mann, dieser Zeuge, der ist eben einer von 6 Opfern, die es gleich geben wird. Aber dazu gleich mehr, wenn ich dann über den konkreten Tathergang spreche. Roger hat davor schon erwähnt, dass der Typ, also Erwin M., damals 39 Jahre alt, irgendwie speziell aussieht, ne? Das registrieren auch andere, unter anderem ein weiterer Zeuge, der Rechtsanwalt Ernst T., der wie Roger wegen der anderen anschließenden Veranstaltung schon da war. Ich hätte ihn gerne persönlich gesprochen, aber das ging leider nicht aus, ich sag jetzt einfach, nachvollziehbaren Gründen. Das lassen wir jetzt so stehen. In Mordorte der WDR-Lokalzeit erzählt er aber, Erwin M. habe einen schwarzen Mantel, Gummistiefel und eine Knoblauchkette um den Hals getragen. Das, was Roger vorhin so als Stroh bezeichnet hat, war vielleicht offensichtlich, zumindest wird das auch immer wieder so berichtet, eine Knoblauchkette gewesen sein. Und auch sein Lack-, Leder- und Gummistiefel-Fetisch ist in der Folge von Mordorte Thema. Kann man jetzt sagen, ungewöhnlich? Aber das heißt ja jetzt erstmal noch nichts, ne? Also nur weil jemand jetzt so aussieht und irgendwie auffällig wirkt, muss man da ja jetzt nichts Böses ahnen.
Nein, natürlich nicht.
Interessanter finde ich die Berichte darüber, dass Erwin M. früher schon aggressiv und unberechenbar gewesen sein soll. Und es sei bekannt gewesen, dass er mehrere Waffen besaß. Er war Sportschütze, hatte offensichtlich auch einen Waffenschein. Und er war einige Jahre zuvor Busfahrer. Die Verkehrsgesellschaft hatte ihn aber entlassen und hat die Polizei gewarnt, dass Erwin M. von diesen Waffen auch Gebrauch machen könnte. Außerdem sagt dieser Zeuge, Ernst T., dass die Ex-Freundin, die ja da saß, weil sie gegen ihn geklagt hat wegen gefährlicher Körperverletzung, noch vor Gericht um Schutz gebeten hat, wenn sie das Gericht verlässt.
Aus wow. Angst.
Was dann aber an dem Tag passiert, das hat, glaube ich, trotz allem, trotz dieser Warnungen und trotz dieser merkwürdigen Gestalt immer noch keiner erwartet.
Nein, natürlich nicht. Du gehst ja nicht davon aus, dass da jemand im Gericht um sich schießt, dass da im Gericht jemand eine Bombe zündet. Und mein Wow gerade, das ist ja letzten Endes auch, ich sag mal, eine Rückschaugeschichte, ne? Also es kommt zigfach vor, dass jemand um Schutz vor einer anderen Person bittet und dass das Ganze unberechtigt ist. Aber heute wissen wir halt, dass das Ganze berechtigt gewesen wäre. Und das macht das Ganze, dadurch stellt sich das Ganze natürlich nochmal in einem komplett anderen Licht dar.
Absolut. Okay, dann lass uns doch jetzt mal zum Tathergang kommen. Der Richter, der lehnt Erwin M.'s Widerspruch ab und verurteilt ihn zu einer Geldstrafe, also wieder zu einer Geldstrafe, diesmal etwas höher. 7.200 Mark soll er zahlen. Dann verlässt Erwin M. den Saal, wohl noch bevor der Richter überhaupt fertig ist mit der Urteilsverkündung. Wohin er da genau geht, ob er jetzt zu einem Auto geht oder nicht, das ist unklar, das konnte ich nicht rekonstruieren. Jedenfalls kommt er kurz darauf zurück und beginnt zu schießen. Und zwar ganz gezielt, sagen die Zeugen, auf Herz und Kopf. Angeblich, das habe ich in Berichten, aus Berichten jetzt genommen, mit einem Colt Kaliber 45. Erwin M. tötet den Anfang 30-jährigen Richter. Ich sage Anfang 30, weil da online tatsächlich jeder andere Angaben macht. Zwischen 31 und 34 ist alles dabei. Dann tötet er auch noch seine Ex-Freundin. Zwei weitere Frauen, die Freundinnen dieser Ex-Freundin, die sie begleitet haben. Und zwei weitere völlig unbeteiligte Männer, darunter eben auch der Zeuge, den Roger erwähnt hat. Insgesamt 6 Menschen richtet er dort regelrecht hin. Und fast wären es dann auch 7 gewesen, denn er richtet die Waffe dann noch auf den Rechtsanwalt Ernst T., den ich gerade schon als Zeugen erwähnt hatte. Mhm. Der dreht sich aber im richtigen Moment gerade noch so zur Seite um und wird, sag mal, in Anführungszeichen nur am Arm getroffen. Die Kugel soll noch in den Brustkorb eingedrungen sein, aber er lebt und er schafft es tatsächlich noch schwerst verletzt zu flüchten. Draußen hält er einen vorbeifahrenden Krankenwagen an, nennt den Rettungskräften noch die Nummer seiner Frau und dann, sagt er, erinnert er sich an nichts mehr.
Unfassbares Glück gehabt dann ganz offensichtlich in dem Moment.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach nur noch Reaktion, ne? Das ist einfach nur noch reagieren und raus.
Ja. Ja, Fluchtinstinkt dann ganz offensichtlich in dem Moment, ja klar.
Der Amokläufer ist in dem Moment aber noch nicht fertig. Erwin M. hat einen Rucksack dabei. Ob er den jetzt schon vorher mit im Saal hatte oder erst nach der Verhandlung geholt hat irgendwoher, das konnte mir keiner sagen. Fakt ist aber, er hat diesen Rucksack und da drin ist Sprengstoff. Nachdem er also all die Menschen kaltblütig innerhalb vermutlich von Sekunden getötet und sein Magazin leer geschossen hatte, zündet er die selbstgebastelte Bombe und damit tötet er dann auch noch sich selbst und 7 weitere Menschen werden verletzt.
Da fällt mir gerade wenig zu ein, muss ich sagen. Du erlebst mich selten sprachlos, aber das ist einfach eine, das ist ja so sinnlos. Also nicht, dass wir sonst über sinnvolle Taten sprechen würden, ganz im Gegenteil. Aber das ist ja ein Akt der Gewalt, der ist einfach, da hätte ja im Prinzip jeder Opfer werden können, der zu dem Tag, zu dem Zeitpunkt in dem Gericht gewesen ist.
Ja, also so wie es scheint, war es ihm egal. Er zielte auf alles. Und jeden. Und zwar offensichtlich ja, wie gesagt, sehr gezielt. Das sagen zumindest die Zeugen. Die sprechen immer davon, dass er kaltblütig, gezielt auf Kopf und Herz.
Als Sportschütze mit Sicherheit ein bisschen erfolgversprechender, als wenn ich noch nie eine Waffe bedient habe, klar.
Ja, man will sich gar nicht vorstellen, was das für eine Szenerie da war. Am Gebäude an der Oststraße, da sind auch heute noch Spuren von der Explosion zu sehen. Die Steine, die eingesetzt wurden nachträglich beim Wiederaufbau, die haben eine etwas andere Färbung. Die Detonation, die hat ein riesiges Loch in die Außenwand gerissen. Klar, die Fensterscheiben sind geborsten, Splitter, Ziegelsteine, Bücher, Papier, Holzstücke landen überall und zwar wirklich meterweit im Umkreis. Roger ist in dem Moment quasi gerade erst auf der Wache in seinem Büro angekommen und wird direkt wieder gerufen. Er muss raus. Gasexplosion. Das ist die Erstmeldung gewesen. Und daran zweifelt ja auch erstmal keiner, wenn er sowas hört, eine Explosion. Kurz darauf ist Roger also wieder am Amtsgericht und sieht das.
Der Explosionsraum, das ganze Material, das hat gelegen bis hinten bei Subway. Da lagen Klinkersteine teilweise. So eine Wucht hat dort stattgefunden. Und der Attentäter selber, der Amokläufer, der hat ja das Laborat hinten am Rücken gehabt und hat das selbst gezündet. Der lag etwa mal 20 Meter vor diesem Gebäude. Und ich kam hier auch als erste Einsatzkraft hier an von der Polizei mit meinem Einsatzwagen und habe ihn hier vorne auch schon in diesen Trümmern, im Bauschutt liegen sehen. Ne? Also ganz explizit zerrissen war er, also absolut tödliche Verletzungen, was man sehen konnte. Und das war natürlich ein Bild. Erstmal gingen wir von einer technischen Geschichte aus.
Klar, wovon auch sonst, ne? Technische Geschichte, Explosion, das ist das Erste, woran man da denkt. Subways, um das mal einzuordnen, ungefähr 100 Meter entfernt. Pi mal Daumen.
Das muss ja eine unfassbare Wucht gewesen sein. Aber das passt ja dann letzten Endes auch einfach zum Verletzungsbild, klar.
Sie gehen also alle von einer Gasexplosion aus, bis sie die Schusswunden entdecken an den Opfern. Schlimmes Bild, sagt Roger. Ich glaube, der findet gar nicht so wirklich die richtigen Worte, um das zu beschreiben. Und nach Stunden der Tatortaufnahme, Versorgung der Verletzten und was ja sonst noch alles geleistet werden muss bei solchen Lagen, waren selbst die erfahrensten Helfer am Ende ihrer Kräfte.
Das war schon heftig, ne? Mit den Rettungswagenkräften, Rettungseinsatzkräfte, die waren alle wirklich auch am Rande dann hinterher. Ne? Die waren schon sehr, das war schon sehr extrem. Mit Attentäter oder Amokläufer waren es ja insgesamt 7 Tote.
Ja, und das steckt man nicht mal eben weg. Aber alle tun in diesem Moment, was sie können. Auch Roger macht seinen Job. Unter anderem hat er mir erzählt, hat er zum Beispiel den Tatort fotografiert. Naja, und dann kommt er nach diesem absoluten Horrortag nach Hause zu seiner Familie.
Und meine Frau, ach Roger, da bist du ja, es war bestimmt schon 17, 18 Uhr vom Frühdienst, also ich war 4, 5 Stunden später bin ich gekommen. Oh, dann hat es aber dann doch wohl länger gedauert bei dir. Jo, dann saß ich erstmal so im Sofa, meine Frau war so ein bisschen in der Küche offen und beobachtete mich. Und dann lief SWR 3 aktuell, das lief immer so und das war ja überregional in den Nachrichten und dann hieß es aktuell Euskirchen, Amoklauf und das hatte die Ute, meine Frau, dann auch an dem Moment das erste Mal gehört und guckt mich an. Roger, was war da los? Und in dem Moment kommen meine 2 Kinder rein. Der Lukas, der war 3, 4 Jahre und die konnten beide schon laufen. So 4 und 2 waren die. Kommen wie jeden Tag und oh, Papa, Papa, Papa und haben mich umarmt. Und dann fing ich auf einmal an zu heulen. Das Wasser lief mir raus wie auf einem offenen Wasserkran. Und meine Frau guckte mich, Roger, was? Und dann hat sie mich erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen lassen. Da bin ich völlig zusammengebrochen. Das war vorher, ne, wie du eben schon sagtest, man versucht zu funktionieren und alles in den Abläufen professionell abzuarbeiten. Und jetzt kommst du wieder in diesen Alltag zu deinen Kindern, in dein behütetes Umfeld. Und dieses, was hättest du da jetzt innerhalb einer Sekunde alles verlieren können? Ne? Auch das, ne, hilft Familie, auch dieses, dass man sich einfach mal hinsetzt und einfach mal heult. Oder das ist alles nicht schlimm, das gehört einfach dazu. Ne? Oder auch viel mit Freunden, Verwandten oder eben dir nahestehenden Personen über sowas zu reden. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Teil, um das Beste draus zu machen, dass nichts kleben bleibt. Ne?
Dass nichts kleben bleibt, sagt er. Aber dieser Amoklauf, der hat natürlich Spuren hinterlassen. Und eben nicht nur die am Gebäude, auch bei den Überlebenden. Es gab ja auch einige Verletzte. Und den Einsatzkräften.
Ja, also das ist letzten Endes ein Bild, das willst du so im Leben nicht sehen. Und wenn du sowas siehst, dann behältst du das einfach dein Leben lang im Kopf, wenn es ganz schlecht läuft. Und da geht es dann einfach am Ende des Tages darum, möglichst gut, irgendwie das Ganze wegzupacken. Und jetzt müssen wir uns natürlich vor Augen halten, 1994, da ist die Seelsorge einfach noch nicht die gewesen, die sie heute ist. Heute wirst du natürlich dann nach solchen Einsätzen sofort psychologisch betreut. Das ist ja damals Anfang, Mitte der 90er überhaupt noch nicht der Fall gewesen. Und von daher alleine, also ich fand das sehr, sehr beeindruckend, wie Roger da gerade erzählt hat. In dem Moment, wo seine Frau, seine Kinder bei ihm sind, wird ihm bewusst, was er hätte verlieren können. Und möglicherweise haben andere Opfer genau das verloren. Da gibt's dann eben eine Frau, da gibt's möglicherweise einen Mann, da gibt's Kinder, da gibt's Eltern, die eben den Vater, die Mutter nicht wiederbekommen am Ende des Tages und die morgens aus dem Haus geht, der abends nicht wiederkommt und deswegen so einer unfassbar sinnlosen Tat, das ist schon hart.
Ja, das sehen wir ja bei ganz vielen Fällen, mit denen wir uns so beschäftigen. Und wir sprechen ja beide häufig mit Polizisten, Staatsanwälten, Menschen, die sich auch Tatorte eben leider noch viel genauer anschauen müssen, als wir das tun oder als wir das mitbekommen. Und jeder geht mit so einem Trauma natürlich auch völlig anders um. Und bei Roger war das wohl so, er sagt, er hat anfangs zum Beispiel noch kategorisch abgelehnt, seine Waffe abzugeben, wenn er als Zeuge vor Gericht geladen war in der Nachfolgezeit. Dann sei er lieber in Zivil erschienen und habe sie verdeckt getragen. Denn also mit Uniform waren sie eben angehalten, die Waffe abzulegen. Einfach, das hat was mit Wirkung zu tun, anderen Zeugen gegenüber, Einschüchterung etc. pp. Also hat er sich dann entschieden, eher in Zivil und sie verdeckt zu tragen, als dass er sie abgeben wollte. Später hätte sich das dann aber schon gelegt, sagt er. Er habe die Geschehnisse ganz gut verarbeitet. Aber auch er hat, und das hört man ja auch, Momente, da kommen die Erinnerungen nochmal hoch und auch der Gedanke, wie schnell das eben gehen kann. Und dann bist du einfach nicht mehr da.
Ja, vor dem Hintergrund finde ich es einfach wahnsinnig stark von ihm, dass er einfach sagt, ja, das hat was mit mir gemacht und ja, ich spreche da einfach aber trotzdem nochmal drüber, weil ich einfach damit einen Weg gefunden habe, damit umzugehen und einfach diese Zeitzeugenberichte, die finde ich unfassbar stark, einfach um dabei zu helfen, dass diese Tat an sich und das, was wir daraus lernen können, eben nicht in Vergessenheit geraten.
Absolut. Verändert hat's ihn aber doch ein Stück weit, sagt er.
Das ist auch in meiner Lebensmaxime so ein bisschen verändert worden von einem Jungen. Ich war 30 Jahre alt damals als Polizeiobermeister, junger Polizeiobermeister noch. Und man hatte ganz andere. Ich hatte zwei Kinder, ich war am Bauen. Und man war in einem Lebensablauf, wo alles normal war. Man kommt nach Hause, die Frau, die Kinder freuen sich. Und dann kommt irgendetwas ganz Außergewöhnliches. Und es ist mit einem Schlag, kann alles vorbei sein. Das ist mir hier ganz klar bewusst geworden, wie schnell es gehen konnte. Und das hat mich im Leben etwas verändert, dass man alles etwas differenzierter und vielleicht mal die Prämisse oder die Prioritäten auf schöne Dinge des Lebens setzen sollte und das Genießen, auch eine ruhige Minute, wo nicht sehr viel passiert, wo man sich wohlfühlt und das einfach genießt. Das ist sehr, sehr wichtig.
Starke Aussage, ganz offensichtlich irgendwie das Beste draus gemacht. Ich hoffe, das geht anderen verletzten Zeugen dieser Tat genauso.
Ich glaube, dass einige durchaus anders verarbeiten und möglicherweise ihre Schwierigkeiten noch damit haben, was irgendwie. Sowas wirst du ja nicht los.
Nein.
So ein Trauma wirst du nicht
Nein.
los. Und du hast es gerade selbst gesagt, diese Sinnlosigkeit hinter dieser Tat. Lass uns kurz über das Warum reden.
Es ist eine Verurteilung letzten Endes. Es geht um 7.200 Mark.
Ja. Wobei wir natürlich jetzt nicht wissen, der Täter hat sich selbst mit in die Luft gesprengt.
Das scheint ja geplant gewesen zu sein.
Ja, also ich meine, wer eine selbstgebastelte Bombe dabei hat, der hat sicherlich dieses Attentat oder diesen Amoklauf geplant. Warum er sich jetzt aber letztendlich dazu entschieden hat, es in die Tat umzusetzen, das Motiv dahinter, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erfahren. Im Mordorte-Beitrag der Lokalzeit wird erwähnt, dass der Sportschütze Erwin M. vermutet haben könnte, dass er seine Waffen abgenommen bekommt, wenn er verurteilt ist, also vorbestraft ist. Aber das muss man ganz klar sagen, das ist wirklich reine Spekulation. Also es kann sein, aber wissen tut das keiner. Dieser Mann ist tot und in den Akten ist offenbar auch nichts dazu zu finden. Staatsanwalt Martin Kriebisch, der konnte mir dazu auch nur sagen, Zitat, zu dem Motiv des Tatverdächtigen liegen mir leider keine Erkenntnisse vor. Das heißt, man hat natürlich Zeugen befragt, höchstwahrscheinlich auch in seinem Umfeld, aber wirklich jetzt zu sagen, was ihn dazu getrieben hat, ob es jetzt zum Beispiel ein Racheakt gegen die Justiz im Allgemeinen, also mit einer gewissen Ideologie dahinter war, oder ob das wirklich nur Rache gegenüber seiner Freundin war oder ob ihm irgendetwas anderes in den Kopf gekommen ist, das ist heute einfach schlicht nicht nachvollziehbar.
Das heißt aber auch, er ist da durch den Gerichtssaal, durch die Räume, durch die Flure gegangen und hat wortlos Menschen erschossen?
Offensichtlich.
Boah.
Also ich konnte jedenfalls keinen Hinweis darauf finden, was in irgendeiner Weise erklären würde, warum er das getan hat.
Mhm.
Und die Staatsanwaltschaft offensichtlich auch nicht. Und wenn es irgendwo in den Dokumenten ist, die Akte scheint wohl relativ dick zu sein, dann war das jetzt einfach nicht zu finden.
Lass uns vielleicht noch mal kurz drüber sprechen, was hat das Ganze konkret verändert? Vor Gericht oder in Gerichtsgebäuden gibt es ja mittlerweile heute, wir haben es vorhin schon angesprochen, ganz, ganz andere Sicherheitsvorkehrungen, als das eben noch in den 80ern, in den 90er Jahren der Fall gewesen ist.
Ja, also heute wirkt das natürlich kaum vorstellbar, ne? Wie so eine Tat an einem Gericht überhaupt geschehen kann, wie jemand da überhaupt mit Sprengstoff und Waffen reinkommt. Wir haben es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, früher war das eine andere Zeit, die Sicherheitslage an deutschen Gerichten war eine andere als heute. Flächendeckende Sicherheitskontrollen, wie wir sie heute kennen, eben etwa mit Metalldetektoren oder Zugangsscannern, die gab es damals noch nicht flächendeckend standardisiert in jedem Gerichtssaal. Nicht in NRW und nicht in Deutschland. Die Sicherheitsmaßnahmen waren ja auch oder sind es auch heute noch bundeslandabhängig und Gebäude und Gerichte regeln das auch unterschiedlich. Manchmal kommt es auch darauf an, ob genug Personal da ist, die zum Beispiel Kontrollen durchführen und nicht nur an der reinen Technik. Dazu kommt, die Verhandlung fand ja, wie gesagt, nicht im regulären Gerichtssaal statt. Also hier haben wir nochmal eine Besonderheit. Es war ausgelagert in ein anderes, in ein normales Bürogebäude, wo offensichtlich, wenn man den Zeugen glaubt, jeder ein- und ausgegangen ist, ganz normal. Aber wie dem auch sei. Also das hier ist jetzt ein Spezialfall. In vielen Gerichten mangelte es aber Anfang der 90er Jahre, das war jetzt 1994, eben noch an diesen Sicherheitsmechanismen. Und der Amoklauf, der wird deswegen auch in vielen Berichten als Auslöser für die Diskussion über Sicherheit an Gerichten genannt und die spätere Verbesserung. Da ist sicherlich auch was dran, ein Angriff dieser Dimension in einem Gericht, also irgendwas Vergleichbares, habe ich jetzt aus der Zeit davor nicht finden können bei meinen Recherchen. Es mag vielleicht was gegeben haben, was jetzt online nicht verfügbar ist, was so lange zurückliegt, dass die Dokumentation nicht vorhanden ist. Das heißt, seht's mir nach, wenn ich da etwas übersehen haben könnte. Aber ich glaube, was das Ausmaß angeht, war das schon
unvorstellbar.
Ja.
Absolut unvorstellbar. Du kommst ja nicht auf die Idee, also wenn ich in ein Gericht gehe, dann gehe ich davon aus, dass ich da sicher bin und dass da irgendwer um sich schießen könnte, dass da jemand Sprengstoff zündet. Da denke ich ja im Leben nicht dran. Weder heute und damals mit Sicherheit auch nicht.
Nein, und also wie gesagt, meinen Recherchen nach hat es etwas in dieser Form vorher auch so noch nicht gegeben. Auf der Homepage des Amtsgerichts steht dazu, der tragische Anschlag löste in der Bevölkerung erhebliche Bestürzung und Anteilnahme aus. Durch bauliche und technische Veränderungen wurde die Sicherheit in den Gerichtsgebäuden des Landes Nordrhein-Westfalen in der Folgezeit deutlich verbessert. Also habe ich auch beim nordrhein-westfälischen Justizministerium mal nachgefragt, wie das offiziell eingeordnet wird. Also war dieser Amoklauf jetzt Auslöser in irgendeiner Form oder nicht? Die Antwort ist da ein bisschen vorsichtiger formuliert. Dort ist nicht von einem einzelnen Auslöser die Rede, sondern von mehreren Vorfällen in den 90er Jahren, die dazu geführt haben. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, welche das konkret gewesen sein sollen. Da wurde mir nicht detailliert drauf geantwortet.
Was ja auch Sinn ergibt. Also aus Sicht der Justiz hat man natürlich Interesse daran, sowas dann eben nicht als Blaupause zu nutzen oder dargestellt zu wissen, weil das kann ja letzten Endes auch einfach für Trittbrettfahrer, sage ich jetzt einfach mal, als Vorlage dienen.
Ja, also wenn wir jetzt über sicherheitsspezifische Sicherheitsmaßnahmen in Gerichten aktuell sprechen, sicherlich. In diesem Fall, glaube ich, ist das eher der fehlenden Dokumentation geschuldet oder dass wir vorher halt nicht das Internet hatten.
Also ich weiß, durch Anfragen beim Justizministerium in Nordrhein-Westfalen, dass sie so und so nicht über sicherheitsrelevante Aspekte, also was genau wird gemacht, um die Sicherheit vor Gericht zu gewährleisten, sprechen. Da halten die sich ganz, ganz bedeckt. Und das war jetzt letzten Endes einfach so der Grund, warum ich gesagt habe, ich könnte mir vorstellen, dass man da möglicherweise einfach eben auch relativ schwammig geantwortet hat, um dafür zu sorgen, dass eben solche Geschichten überhaupt gar nicht groß berichtet werden, wenn sie damals eben nicht durch die Medien gegangen sind.
Was wir aber festhalten können, ist, dass dieser Amoklauf das Thema sicherlich stärker in den Fokus gerückt hat. Also zumindest mal in NRW. Denn wie gesagt, die Sicherheit an Gerichten ist ja Ländersache. Die Sicherheit in deutschen Gerichten ist Aufgabe der Bundesländer. Das bedeutet, es gibt kein einheitliches, bundesweit identisches Sicherheitskonzept, sondern unterschiedliche Regelungen und Umsetzungen je nach Land. Und nach Angaben des nordrhein-westfälischen Justizministeriums wurde nach mehreren Vorfällen dann ab, schreiben sie, 1996, also 2 Jahre später, umfassende Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in Justizgebäuden eingeleitet. Es hat also ein bisschen gedauert, ne? Ganz offensichtlich. Und die Mühlen mahlen bekanntlich langsam. 96 eingeleitet heißt die Jahre danach, war es offensichtlich immer noch nicht standardisiert. Es gab auch später weitere Angriffe an Gerichten. Unter anderem gab es auch einen Fall in Essen. Das war 1998. Da wurde ein Richter in seinem Dienstzimmer erschossen. Und wenn wir jetzt doch nochmal national gucken, auch da gibt es viel später noch Angriffe an Gerichten. 2009 zum Beispiel am Landgericht Dresden, da kam es zu einem tödlichen Angriff auf eine Zeugin. Und ebenfalls 2009 erschoss ein Mann in Landshut eine Angehörige im Zusammenhang mit dem Verfahren, das da lief. Die Fälle, die zeigen dann schon, dass Gewalt im Justizkontext oder ne, vor Gerichten trotz ausgeweiteter Sicherheitsmaßnahmen eben nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Und ich kann auch nicht sagen, wie gut die Sicherheitsvorkehrungen jetzt national im jeweiligen Bundesland aktuell sind. Wie du sagst, erstens, das Justizministerium möchte sich nicht in die Karten schauen lassen. Das ist Punkt 1. Da kriegt man oft nicht die ganz konkreten Angaben. Und Punkt 2 ist einfach, dass das so unterschiedlich läuft von der Umstellung, Entwicklung, wer investiert, wie viel, so divers ist. Also ich meine, es sind 16 Bundesländer. Da verliert man dann gerne mal den Überblick. Fakt ist aber, es gibt immer mal wieder Justizbeamte, die öffentlich machen, dass ihnen die Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichen oder die ne, fordern, dass sie besser geschützt werden.
Das hört man ja tatsächlich immer wieder. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Forderung des Deutschen Richterbunds. Das ist, glaube ich, noch gar nicht so lange her.
Nee, das dürfte tatsächlich gar nicht so lange her sein. Das stimmt. Ja. Also solche Forderungen kommen immer mal wieder vor. Das heißt, ja, Wer schon mal in einem Gerichtsgebäude war, der weiß, heute ist das wirklich überwiegend so. Ich glaube, das können wir schon sagen. Bis heute 2026 hat sich sicherlich einiges verbessert. Es wird aber auch noch Lücken geben. Eine andere Frage, die damals auch öffentlich hitzig diskutiert wurde, war, warum hat eigentlich davor niemand eingegriffen? Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass es Warnungen gab. Unter anderem berichtet der Kölner Stadtanzeiger, dass sich bereits Anfang 1991 der damalige Arbeitgeber, die Regionalverkehr Köln GmbH, bei der der spätere Amokläufer gearbeitet hat, an die Polizei gewandt hat. In dem Schreiben heißt es sinngemäß, es sei nicht auszuschließen, dass der Mann im Affekt von einer seiner Waffen Gebrauch macht. Aus dem familiären Umfeld gab es dann auch noch Warnungen. Einer seiner Brüder, ich habe nur gelesen, er hatte wohl Brüder oder nur diesen einen Bruder, jedenfalls ein Bruder, hat sich an die Polizei gewandt und ebenfalls ein aggressives und zunehmend unberechenbares Verhalten geschildert. Und eine Anwältin fordert die Polizei auf, Maßnahmen zu ergreifen. Leider konnte ich jetzt keinen mehr von damals, von den Ermittlern sprechen. Ich habe natürlich auch mal mit der Polizei gesprochen. Auch die konnte mir jetzt nicht mehr ganz genau sagen, wie das damals lief. Das heißt, wann kamen diese Warnungen rein? Was ist damit passiert? Bei welcher Behörde sind die dann gelandet? Denn sowas auch wie einen Waffenschein entziehen macht ja jetzt nicht direkt die Polizei. All das, der zeitliche Ablauf etc., das konnte ich jetzt alles nicht mehr nachvollziehen. Deswegen muss ich mich auf das beschränken, was ich online finden konnte. Und da gibt es zum Beispiel einen Spiegelartikel. Demnach beschränkten sich die Maßnahmen der Polizei im Wesentlichen auf sogenannte Zuverlässigkeitsprüfungen, also eine Abfrage von Akten und Registern. Eine weitergehende Gefahrenbewertung findet laut Spiegelartikel aber nicht statt. Die Hinweise werden zwar weitergeleitet, unter anderem auch an eine Dienststelle in Freiburg, weil der Mann dort zeitweise gemeldet ist. Dort bleiben sie nach Spiegelinformationen aber unbearbeitet. Und genau hier wird es später dann auch behördlich eingeordnet. Die Behörden räumen nämlich rückblickend ein, dass man auf der Basis der damals vorliegenden Informationen keine konkrete Eingriffsschwelle gesehen habe. Gleichzeitig heißt es aber auch, aus heutiger Sicht hätte es aber Ansatzpunkte gegeben, bis hin zu einer möglichen Einstufung als Gefahr im Verzug und einem Entzug der Waffen. Und genau da ist dann eben der Bruch. Die Informationen waren also da. Sie wurden auch aufgenommen. Sie wurden auch weitergeleitet. Aber sie wurden nicht so bewertet, dass daraus auch ein konkretes Eingreifen entstanden ist. Und so wandern sie dann weiter von Stelle zu Stelle, bis am Ende nichts passiert ist.
Na, das ist ja immer wieder das Problem, wenn wir von länderübergreifender Zusammenarbeit der Polizei sprechen, ne? Das erleben wir immer mal wieder, wenn Bundesland A, Bundesland B Informationen steckt, also die Polizei da vor Ort logischerweise, dass es da einfach irgendwo hakt und knirscht und dass es da eben immer mal wieder nicht ganz rund läuft. Und wenn die Polizei in Nordrhein-Westfalen der Polizei in Baden-Württemberg dann ganz offensichtlich die Informationen weitergegeben hat und die da nicht so bearbeitet worden sind, wie sie bearbeitet worden sein sollten. Also ich will nicht sagen, das ist der Klassiker, aber das sehen wir ja immer wieder.
Genau, und dann muss man auch sagen, ohne da jetzt die Behörden in Schutz zu nehmen, denn ich glaube schon, dass da Versäumnisse passiert sind. Aber der für Euskirchen zuständige Kölner Regierungspräsident Franz Josef Antwerpes, der sagt laut dieses Spiegelartikels, ich zitiere, wegen Personalmangels und fehlender Computerisierung fanden die vorgeschriebenen Zuverlässigkeitschecks nicht statt, auch nicht in Euskirchen.
Das ist natürlich ein Brett.
Richtig. Ob sowas heute nochmal passieren würde, tendenziell eher weniger, würde ich sagen. Wir sind hier 1994. Ich kann mir schon vorstellen, dass das damals noch komplizierter war im Austausch untereinander, behördenübergreifend, bundeslandübergreifend, wie du es gerade erwähnt hast. Heute würde das vielleicht doch noch mal etwas anders aussehen.
Mit Sicherheit. Also die Vernetzung der Polizei untereinander ist deutlich besser geworden. Die Kommunikationswege sind kürzer. Ja, aber trotzdem ist natürlich nicht auszuschließen, dass irgendwo Informationen liegen bleiben. Und auch einfach, weil wir bei der Polizei nach wie vor das Thema Fachkräftemangel haben. Ne? Das höre ich von befreundeten Polizistinnen und Polizisten immer wieder, die einfach sagen, wir würden gerne, aber wir können nicht, weil wir nicht genug Leute haben. Und das ist, auch wenn wir die Cold Case Sachbearbeitung nehmen, das ist ja auch so ein klassisches Beispiel. Es gibt Polizeidienststellen, da ist einfach die Ermittlerinnen und Ermittler, die für Cold Cases zuständig sind, die sind im ganz normalen Dienst. Die haben nicht die Möglichkeit, sich ausschließlich auf ungeklärte Altfälle zu konzentrieren, weil da einfach überhaupt gar nicht die personelle Kapazität für da ist. Da müssen Ermittlerinnen und Ermittler neben dem ganz normalen Dienst sich um die alten, ungeklärten Fälle kümmern. Und auch das ist von Bundesland zu Bundesland und teilweise von Polizeipräsidium zu Polizeipräsidium unterschiedlich.
Ja, absolut. Und wie gesagt, damit möchte ich gar nicht die Verantwortlichen von damals irgendwie groß in Schutz nehmen. Wie gesagt, ein Behördenversagen gab es damals sicherlich, aber die Situation war auch eine schwierige und wir können halt heute auch nicht mehr ganz nachvollziehen, wie die Abläufe damals konkret waren. Das heißt, ich habe hier keine Daten, wann ging diese Warnung jetzt konkret ein, wann ging was von A nach B, wer war jetzt genau für was verantwortlich. Das ist schwer nachvollziehbar und da sich jetzt auch bei uns keiner verteidigen kann, würde ich das jetzt einfach mal so auf die etwas diplomatischere Art stehen lassen.
Was mir gerade noch aufgefallen ist, als ich nochmal so drüber nachgedacht habe, wir sprechen immer über Taten, über Fakten, das Ganze immer relativ nüchtern. Ich finde das in diesem Fall nochmal ganz besonders, weil es einfach was anderes ist. Wir haben hier Zeitzeugenberichte, wir haben mitbekommen von Roger Card, was das einfach mit einem Menschen gemacht hat, wie sich seine Sicht der Dinge, wie sich sein Leben dadurch verändert hat, dass es ihn bis heute begleitet. Und ich glaube, das ist einfach nochmal eine ganz andere Betroffenheitsebene. Das hat mir dieser Fall nochmal sehr, sehr deutlich gemacht.
Absolut. An dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an Roger Card und vielen Dank, dass du so offen zu uns warst.
Herzlichen Dank.
Damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann geht es um gleich 4 bisher noch ungeklärte Morde.
Ja, wir bleiben in Nordrhein-Westfalen. Wir gehen so ein bisschen in meine Heimat, in meine alte Heimat zurück. Das ist ein Fall, über den ich auch schon mal gesprochen habe, wo wir dann allerdings auch einen Gast mit dabei haben zum allerersten Mal.
Ganz genau. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr Lust darauf habt, dass es noch weitere Folgen und eine zweite oder dritte Staffel geben wird in Zukunft, dann lasst uns gerne eine positive Bewertung da, wo auch immer ihr uns hört, auf welcher Plattform auch immer, ob Sternchen oder Punkte. Jede Unterstützung zählt.
Jede Empfehlung, jedes Teilen, jedes Austauschen hilft uns da ganz, ganz gewaltig und dafür schon mal ein ganz herzliches Dankeschön.
Und wenn ihr Vorschläge habt, Anregungen oder einfach mal mit uns sprechen wollt über das, was ihr heute gehört habt, könnt ihr uns auf Instagram schreiben. Tatsache True Crime Podcast heißen wir da. Wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Also meldet euch gerne.
Bleibt sicher und gesund, ihr Lieben. Alles, alles Gute euch. Glück auf.
Bis bald.